Branche vor neun. Eine Woche, ein Talk. Der Reise vor neun Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.
Ja, wir sind wieder zurück und wir freuen uns unfassbar darüber. Das Gewand ist ein bisschen anders, aber im Herzen sind wir immer die gleichen geblieben. Bei mir im Studio der Chefredakteur von Reise von 9, Christian Schmicke.
Und hier ist Sabrina Gander, die Chefin von Audio Visions.
Ganz genau, Audio Visions, ein neuer Brand für die Branche, alles rund um Audio. Ich bin wieder am Start und was genau wir da alles anbieten und anstellen werden, das können wir in einer nächsten Folge gerne mal explizit nochmal erwähnen. Jetzt aber geht es um den Talk der Woche und in dieser Woche natürlich auch um ein ganz besonderes Event, lieber Christian.
Ja, das Thema ist in der Tat brandaktuell, denn in dieser Woche, in der wir jetzt reden, findet ja zum Ende der Woche hin der DRV-Hauptstadtkongress statt mit einer Riesenstaffage von Politikern, angefangen vom Bundeswirtschaftsminister bis hin zum Oppositionsführer. Und natürlich ist auch viel touristische Prominenz dabei. Und der Verband der DRV hat ja in den vergangenen Monaten durchaus einiges erlebt und es ist im Verband und um den Verband herum einiges passiert. Und darüber unterhalte ich mich mit zwei echten Insidern.
Und warum genau war dir das so wichtig, lieber Christian, eigentlich?
Naja, ich wollte mich mal mit zwei Menschen unterhalten, die das Ganze von innen sehr gut kennen. Und beide, mit denen ich gleich rede, sind seit vielen Jahren im Vorstand des DRV und vertreten dort den Mittelstand. Der eine, Pascal Zahn, vertritt die mittelständischen Reiseveranstalter und der andere, Ralf Hieke, seines Zeichens Reisebüroinhaber und Gründer von fairweg.de, ist seit vielen Jahren in der Säule der mittelständischen Reisemittler. Und da beide zum einen vom Geschäft sehr viel verstehen und zum anderen auch vom Inneren ihres Verbandes sehr viel wissen, habe ich mir gedacht, das sind genau die richtigen Leute, um mit ihnen über die anstehenden Themen und Herausforderungen im DRV zu reden.
Dann freuen wir uns auf diese zwei Herren, die keine unbekannten Gesichter in der Branche sind und auch dafür bekannt, gerne mal eine Kante zu zeigen. Hier kommt der Talk der Woche.
Hallo Christian.
Hi, wir stehen kurz vor einer neuen Ausgabe des DRV-Hauptstadtkongresses und seit dem letzten ist ja in der Branche einiges passiert, darunter auch einiges, was den Verband mittelbar oder unmittelbar betrifft. Zwei Dinge ragen dabei sicher heraus. Das eine ist, dass der größte Player im Leasingmarkt, TUI, angekündigt hat, aus dem DRV auszutreten. Und das zweite ist ganz sicher die FDI-Pleite. Ralf, was glaubst du denn, welche Auswirkungen der Austritt von TUI auf die Arbeit des Verbandes haben wird?
Ja, also zuerst mal ist, glaube ich, zu sagen, dass das natürlich sehr schade ist, dass die TUI sich entschlossen hat, den DRV zu verlassen. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Du hast es gesagt, das ist der größte Player. Natürlich eine ganz wichtige Stimme auch, sowohl im Verband als auch in Berlin. Von daher wird die TUI fehlen. Alles andere wäre, glaube ich, gelogen, wenn wir die TUI nicht auch vermissen würden. Aber auch das gehört dann auf der anderen Seite dazu, gibt es ja im DRV, der sehr breit aufgestellt ist, auch noch ganz viele andere, große wie kleine Mitglieder, die hier die entsprechenden Meinungen bilden und auch in Berlin dann auch vertreten können. Also schade, aber nicht lebensbedrohlich für den DRV.
Wie siehst du das, Pascal?
Ganz genauso eigentlich. Also es ist echt bedauerlich, dass sie nicht mehr dabei sind oder dabei sein werden, treten ja erst Ende des Jahres aus. Aber Ralf hat, glaube ich, alles gesagt. Also es geht auch ohne die TUI weiter und wir freuen uns, wenn die TUI wieder zurückkommt, wann auch immer das sein wird.
Okay, glaubst du tatsächlich, dass das eine Option sein könnte, dass die irgendwann mal zurückkehren, reumütig?
Also irgendwann mal glaube ich dran, ja. Jetzt glaube ich, sehe ich das nicht. Also das ist jetzt, da kommt jetzt eine Pause. Und ich glaube aber schon irgendwann mal, also wann auch immer diese irgendwann sein wird, ob es in 5 Jahren ist oder in 10 oder vorher oder nachher, da habe ich ja gar keinen Einfluss drauf. Also.
Glaubt ihr beiden denn, dass das Gewicht des DRV nach außen schwächen wird, wenn die TUI nicht mehr dabei ist?
Glaube ich ehrlicherweise nicht, weil in dem Moment würden wir ja auch, weiß ich nicht, jetzt auch zurückstecken müssen in unserem eigenen Selbstvertrauen, in unserem Selbstbewusstsein, zumal ja, und das ist ja vielleicht auch ganz wichtig zu erwähnen, ganz viele Dinge ja immer noch eine große Schnittmenge haben. Also auch wenn die TUI jetzt alleine in Berlin ihre Interessen vertritt oder auch in Brüssel natürlich, also gegenüber der Politik im Wesentlichen, wird es ja so sein, dass es viele Dinge gibt, die der DRV nach wie vor so sieht wie die TUI, und die TUI wird viele Dinge so sehen wie der DRV. Es gibt jetzt einen ganz elementaren Punkt, das ist ja auch kein Geheimnis, an dem das Ganze so ein bisschen auch zerbrochen ist, das ist die Absicherung der Einzelleistung, war sicherlich ein ganz wichtiger Punkt für die TUI, sich dazu zu entscheiden, den Verband zu verlassen. Da haben wir Dissens, aber es gibt ja auch ganz viele Dinge, wo wir Konsens haben. Von daher glaube ich, dass die Interessen der gesamten Branche nicht so leiden werden, wie das vielleicht jetzt auf den ersten Blick den Anschein hat.
Ralf, wie stehst du denn als Reisebürounternehmer zu den Plänen der TUI oder zu der Befürwortung seitens TUI, Einzelleistungen künftig im Rahmen der Pauschalreiserichtlinie auch absicherungspflichtig zu machen?
Also ich verstehe das nicht. Ich bin auch kein Befürworter. Also ich denke, dass die Einzelleistungen nicht abgesichert werden müssten, weil dieses Argument des Level Playing Fields, also dass alle die gleichen Bedingungen haben, ja schon gegeben ist. Also auch Reiseveranstalter müssten Reise-Einzelleistungen nicht absichern, Stand heute. Wenn diese Änderung käme, müssten sie es, wie alle anderen auch. Aber es ist ja eine Regelung, die sowieso für alle gilt. Und ich glaube auch, dass so Vorschläge, die dann auch jetzt gebracht wurden oder auf dem Tisch liegen, dass es da Ober-Untergrenzen gibt und freiwillige Optionen. Und ich weiß nicht, da wird ja ganz viel nachgedacht, den Alltag im Reisebüro auch mal ganz praktisch deutlich komplizieren würden. Also man muss sich mal überlegen, wenn man eine verbundene Reiseleistung hat, die viele Reisebüros ja mittlerweile sehr verinnerlicht haben und auch sehr erfolgreich anbieten und da auch einen gewissen Prozentsatz ihres Umsatzes mit generieren. Wenn man jetzt in Zukunft sagt, und da kommen wir zum Thema Mehraufwand und Beratungsaufwand, naja, Sie haben jetzt eine verbundene Reiseleistung, Teile dieser verbundenen Reiseleistung sind bereits pflichtversichert, bei Teilen würden wir davon abraten, nehmen wir mal die erste Flughafennacht, würde ich vielleicht nicht unbedingt freiwillig versichern, bei anderen Teilen würden wir dazu raten, sie zu versichern, das alles muss dokumentiert werden, überblickt werden, und wenn dann irgendein Insolvenzfall beispielsweise eintritt, muss man schauen, ist das bei einer Versicherung abgesichert, ist es pflichtversichert über den Anbieter, war es gar nicht versichert. Also all diese Dinge, ich glaube, wenn wir im Reisebüro sagen, dass uns der ganze Beratungsaufwand, der Mehraufwand immer über den Kopf steigt, dann wäre es keine schlaue Idee, das an der Stelle noch unnötig zu bürokratisieren und zu verkomplizieren.
Wie siehst du das als Veranstalter, Pascal?
Ja, auch hier wieder ähnlich oder gleich wie der Ralf. Wir hatten dazu ja auch übrigens eine Klausurtagung im DRV-Vorstand, übrigens in Hannover bei der TUI war das, und haben nochmal ausführlich über diese Einzelleistung gesprochen. Und da haben wir eigentlich mit der Ausnahme der TUI dann eigentlich alle einstimmig nochmal beschlossen, dass Einzelleistungen bitte nicht abgesichert werden sollten. Einfach, das hat wirtschaftliche Aspekte, das hat rechtliche Aspekte, und wir hatten auch vor Ort den Professor Staudinger da, der das nochmal erklärt hatte. Also wir waren jetzt nicht nur die Vorstände, sondern uns wurde auch nochmal von Professurseite aus erklärt, also das Recht erklärt. Und ich sehe es auch jetzt mal von deinen Beispielen, Ralf, weg. Jetzt vergleiche ich mal meine Hotelbuchung in Bangkok oder auf Koh Samui oder sowas. Welchem Hotelier wollen wir denn erklären, dass er bitte jetzt eine Absicherung machen soll? Macht er natürlich nicht. Es bietet entsprechend günstiger an als wir. Ich sehe auch die Probleme, dass die Umsätze dann wegwandern, weil wir in Tacken teurer wieder werden.
Ich würde einen Punkt auch gerne noch ergänzen, zu dem, was Pascal gerade schon angerissen hat. Genau diese Buchungen, selbst wenn ein großes Portal, weil das ist ja auch immer so ein bisschen ein Argument, das ins Feld geführt wird, dass man diese Unwucht hat zwischen Reiseveranstaltern, die sehr stark belastet sind, und Portalen, die eben durch diese ganzen Click-Through-Geschichten sich da einen schlanken Schuh machen können. Ich glaube, dass es die fast einfach haben, weil wenn die auch noch damit werben können, dass ihre Einzelleistungen jetzt auch noch insolvenzversichert sind, mit ihrer Marketing-Power und auch mit den finanziellen Mitteln, die diese großen Portale ja zur Verfügung haben, dann wird die Konkurrenzsituation gerade auch zum stationären Vertrieb noch mal größer, weil diese Ressourcen einfach gerade in kleineren Agenturen überhaupt nicht vorhanden sind. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht irgendwas ist, wo der Schuss nach hinten losgehen kann. Also deswegen überwiegt bei mir ganz klar auch die Skepsis bei dieser Forderung oder dieser Forderung zuzustimmen. Ich sehe es ganz andersrum.
Ihr habt es ja gerade beide gesagt, es gelten auch heute schon für alle die gleichen Regeln. Was treibt denn die TUI eurer Einschätzung nach dazu, diese Absicherungspflicht zu fordern?
Ach, da soll der Veranstalter mal antworten. Ich weiß es ehrlicherweise nicht, um das mal so klar zu sagen.
mag ja durchaus sein, dass man vielleicht alles komplett regulieren will, dass auch große Hotelvermittler, Ralf, du sprachst es an, vielleicht dann auch noch mit ins Boot ziehen will. Aber also ich kann es gar nicht glauben, dass das nur umgesetzt werden kann. Natürlich macht das Leben aus meiner Sicht jetzt, Ralf, ich weiß, du hast gerade immer was anderes erzählt, aber ich glaube, für so ein normales Reisebüro, was eine 7 Tage Pauschalreise in der Regel verkauft, ist das natürlich einfacher zu sagen, guck mal, alles, was du hier bei mir bekommst, ist jetzt abgesichert, aber da überwiegen halt die anderen Punkte. Ne? Also jetzt weiß ich auch nicht, ob die TUI darauf erpicht ist, den Reisebüros zu helfen. Sicherlich auch, ja, die stehen ja auch hinter den Reisebüros. Also da gab es einen Schwenk jetzt vor 2 Jahren, dass sie quasi wieder zurück sind und die Reisebüros jetzt deren Liebling sind, was ja auch vernünftig ist. Aber der echte Grund, warum, ich weiß es nicht. Also ich weiß es nicht.
Okay, natürlich kann man da nur spekulieren. Und die Frage, inwieweit das tatsächlich der ausschlaggebende Faktor gewesen sein mag, aus dem Verband auszutreten, ist ja auch, glaube ich, offen, oder?
Ja, da gab es mehrere Themen in der letzten Zeit. Ich kann vielleicht mal zurückblicken. Bei mir im Kalender ploppt demnächst auf, dass ich jetzt bereits 10 Jahre im Vorstand bin vom DRV, Ralf, glaube ich, du noch länger.
Hab's am Kalender nicht.
Wir hatten, glaube ich, in den letzten 7, 8, 9 Jahren eigentlich immer einstimmige Beschlüsse und jetzt fing das so langsam an, halt nicht mehr einstimmig zu werden, dass da die TUI bei dem Thema zum Beispiel eine andere Meinung vertreten hat. Das war jetzt das einzige Thema, ja, aber das müssen wir jetzt auch nicht alles ganz öffentlich diskutieren. Ich glaube, am Ende des Tages kam natürlich auch noch hinzu das Thema mit FTI, was da passiert ist. Da hat man gehört, dass die warum die FTI nicht besser kontrolliert worden ist im Vorhinein. Dann gab es, glaube ich, auch Themen bei der Repatriierung, wer kriegt da was. Ich glaube, das hat das alles dann aufgeschaukelt, wenngleich, glaube ich, die Entscheidung schon vorher gefallen ist, also dass man sich jetzt langsam vom DRV trennt. Also das wird jetzt nicht FTI der Punkt gewesen sein, aber sicherlich auch einer.
Okay, nun treten Sie also aus und außerdem, wir haben es eben schon erwähnt, ist FTI insolvent. Das heißt, dem Verband fehlen jetzt natürlich auch 2 ziemlich wichtige Beitragszahler. Wird sich das auf die Arbeit oder auf die Möglichkeiten, die der Verband hat, auswirken?
Also es müsste ja eigentlich unsere Finanzvorständin Ute Dallmayr beantworten. Uns hat sie das beantwortet und wir wissen das natürlich auch. Von daher ist das eine sehr einfache Frage, die man mit einem klaren Nein beantworten kann. Also zum einen war der Verband nie so auf Kante genäht, dass jetzt jedes Mitglied, egal wie groß, wie klein, sozusagen den Verband ins finanzielle oder in finanzielle Nöte stürzen könnte. Zum anderen, und das wird häufig vergessen und ich finde, oder auch nicht oft genug erwähnt, muss man ja auch dazu sagen, dass wir in der gleichen Zeit auch immer neue Mitglieder gewinnen können. Also das ist vielleicht auch ein Aspekt. Die sind nicht alle so groß wie FDI und die TUI, naturgemäß. Wer soll das auch sein? Also wenn 2 solche großen Player, nach übrigens Thomas Cook, ja, also die 3 müssen wir eigentlich sehen. Ist ja auch noch nicht allzu lange her, dass die den Verband aufgrund von Insolvenz genau wie FDI dann verlassen haben als Beitragszahler. Dass aber trotzdem immer wieder neue Mitglieder nachkommen und in der Summe das auch ein Stück weit kompensieren. Nicht komplett, aber auch nicht so, dass die Arbeit des Verbandes in irgendeiner Art und Weise eingeschränkt wäre.
Vielleicht auch noch ein Satz zur FDI. Der DRV ist ja immer, also die Mitgliedsbeiträge werden nach Unternehmeranzahl, also nach Mitarbeiteranzahl der Unternehmen berechnet. Und bei FDI, ich weiß, kenne es die genaue Zahl nicht. Man hat in der Presse mal gelesen, dass die 10.000 Mitarbeiter hatten, aber sicherlich weltweit, auch mit Inkame-Agenturen. Wie viel jetzt, wie viel Mitarbeiter da dem DRV gemeldet wurden oder in München saßen, kann ich nicht genau sagen. Das ist mir jetzt auch also nicht für die Mitarbeiter, aber für die Anzahl ist mir jetzt egal. Aber ein Großteil der Mitarbeiter wird ja auch anderweitig wieder aufgefangen in der Reisebranche. Und wenn es nicht ein Großteil ist, zumindest ein Teil. Ja, und das erhöht dann wiederum die Mitgliedsbeiträge der Bestandsunternehmen. Darf man auch nicht vergessen, ne? Also heißt immer FTIs raus und das hilft ja. Also wir stärken uns ja auch.
Okay, vielleicht blicken wir mal auf das Innere des Verbandes und auf die Struktur des Verbandes. Lustigerweise war ja FTI trotz 4, noch was Milliarden Euro Jahresumsatz irgendwie unter den mittelständischen Reiseveranstaltern gelistet. Und das, obwohl ja die Struktur des Unternehmens mittlerweile doch, sagen wir mal, sehr konzernartig war. Und ihr habt es gesagt, da sind jetzt drei große Player raus, mit Thomas Cook, mit FTI und mit der TUI. Und im Verband ist ja vor Jahren die vorhandene Säulenstruktur gegründet worden, um ja den Interessen der einzelnen Gruppen bestmöglich zu entsprechen. Da gibt es die konzerngebundenen und da gibt es die mittelständischen. Und in den konzerngebundenen Säulen, sowohl bei den Mittlern als auch bei den Reiseveranstaltern, ist es ja jetzt doch ein bisschen einsam geworden, oder? Also meine Frage zielt darauf hin, ob denn die vorhandene Struktur weiterhin tragfähig ist oder ob man daran möglicherweise in Zukunft mal arbeiten müsste.
Also, fange ich mal an. In der Tat, sehr richtig erkannt, da sind historisch gesehen, war das sehr korrekt. Auch diese Aufteilung war natürlich sehr schlau, weil es drei große Konzerne gab. Und in jeder Säule sind ja drei feste Vertreter, Vertreterinnen, Unternehmen entsprechend organisiert. Und das war ja auch sehr schlau, damals die TUI, Thomas Cook und auch die Derto Group entsprechend dann zu sortieren. Jetzt fehlen da zwei schon mal in der Säule D, wie sie ja heißt, die Reisekonzerne. Und wie wir auch wissen, kommen die jetzt nicht so regelmäßig nach, Unternehmen in der Größe. Also generell im Markt auch nicht, nicht nur im DRV, sondern die gibt es schlicht nicht. Auch das ist richtig. Also bleibt jetzt erstmal die Unterscheidung primär, wie wir sie ja auch haben, nur eben ein bisschen feingliedriger zwischen Reiseveranstaltern und Reisebüros. Wie wir das neu sortieren, beschäftigt uns natürlich. So, und da werden wir uns auch Gedanken zu machen. Nichtsdestotrotz wird es schon so bleiben, dass es ein paritätisches Verhältnis bleiben muss. Und das finde ich auch sehr gut so. Das hat übrigens ja auch der TUI-Austritt gezeigt, dass es da immer einen Dialog gibt und dass da jede Stimme gleich wert ist. Und das finde ich auch sehr gut so. Von daher, ja, richtig. Man muss jetzt so ein bisschen ans Feinjustieren gehen, wie man das abbilden kann und wer da unter Umständen vielleicht auch mal neu als Konzern definiert wird oder nicht. Also bei FTI, auch das hast du erwähnt, Christian, war das ohnehin eine Frage. Ist das ein Säule-C-Unternehmen oder in seiner ganzen Struktur und in seinem ganzen Aufbau nicht eigentlich doch ein Säule-D-Unternehmen? Auch da tut sich ja was. Es gibt ja Unternehmen, die wachsen stark, also die schlüpfen jetzt so in die Rolle. Da werden jetzt ja auch durch Thomas Cook in den vergangenen Jahren als auch jetzt durch FTI ja auch Umsätze frei. Pascal hat die Mitarbeitenden angesprochen. Auch die verschieben sich ein Stück weit. Also muss man sich genau anschauen, wer jetzt in welche Rolle schlüpft. Und da sind wir mitten im Prozess.
Ja, eigentlich nichts hinzuzufügen. Ja, vielleicht noch ein Punkt. Es ist ja auch so, dass Unternehmen mal aufgekauft werden, ne, von Konzern und sonst was. Und dann können wir nicht oder haben wir bis dato einfach auch nicht die Zugehörigkeit gewechselt. Ob jetzt Säule C oder D in dem Fall. Also es ist immer ein Hin und Her. Und das Thema mit diesem, ja, mit der Aufstellung des DRVs ist, also ist das noch alles so richtig? Das ist auch nicht neu. Das haben wir, glaube ich, auch in meinen 10 Jahren auch schon 10 Jahre lang diskutiert. Aber jetzt wird es nochmal wichtiger und wir haben es jetzt nochmal ganz oben auf der, also ganz relativ weit oben in der Prio-Liste. Und ich glaube, da bewegt sich was und dann werden wir nächstes Jahr vielleicht was da hören, was wir da anders machen wollen.
Könnte denn das Ausscheiden dreier wichtiger Unternehmen, das jetzt in den vergangenen 5 Jahren geschehen ist, dazu führen, dass sich die Gewichte innerhalb des Verbandes zugunsten des Mittelstandes verschieben? Eine Möglichkeit oder die andere Möglichkeit, könnte es dazu führen, dass die Derto Group als so eine Art Solitär oder beherrschender Player innerhalb des Verbandes dasteht?
Ich glaube, der Ralf hatte eben schon gesagt, wir wollen weiterhin paritätisch bleiben. Ich glaube, das ist auch das Richtige. Ich glaube, es will jetzt auch kein Mittelstand jetzt sagen, wir sind, ich meine, der Mittelstand ist ganz, ganz wichtig. Sage ich jetzt als Mittelständler, Ralf sicherlich auch gleich, aber ich glaube, wir wollen da alle homogen gleich bleiben. Wir brauchen die Großen brauchen die Mittleren und Kleinen und ich kann mir nicht vorstellen, dass da eine großartige Verschiebung geben wird. Ich glaube auch nicht, dass die von irgendeinem gewünscht ist.
Ja, ich glaube, der letzte Satz war ganz wichtig. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube auch mal hier zur Ehrenrettung der TUI sagen zu dürfen, dass das auch nicht so das Primärinteresse war, dass man jetzt dort alleine durchregieren möchte. Das glaube ich ehrlicherweise nicht. Man hatte an ein paar Punkten halt unterschiedliche Meinungen. Und genau das, ich habe es eben schon erwähnt, führte dann dazu, dass es vielleicht zum heutigen Zeitpunkt dann dazu gekommen ist, dass die TUI den Verband verlässt. Und ich teile die Hoffnung von Pascal, dass sie irgendwann wiederkommen. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so ganz blutig abgelaufen, dass das für immer ausgeschlossen ist, sondern ganz nüchtern. Und das ist ja vielleicht auch mal wichtig zu erwähnen nochmal. Also ich teile auch das, was Pascal sagt. Da sind wir ähnlich strukturiert. Wer sollte ein Interesse daran haben, die Großen zu schwächen, die wichtig für die Branche sind? Die Großen wissen, dass die Kleinen wichtig sind und das zeichnet den DRV auch aus. Das ist ja nichts, wo man jetzt Partikularinteressen durchboxt, auf Teufel komm raus, sondern es ist ja die Grundarchitektur eines solchen Verbandes, eben für die gesamte Branche zu sprechen. Das ist Fluch und Segen zugleich. Ja? Also mal haben die Großen natürlich ein anderes Interesse als vielleicht ein kleines Reisebüro, aber jeder weiß, dass er am Ende ohne den anderen nicht so erfolgreich sein kann, wie er es vielleicht gerade ist. Von daher sehe ich dieses Szenario weder in die eine noch in die andere Richtung gar nicht am Horizont.
Dann lasst uns doch zum Abschluss noch ein wenig in die Inhalte blicken und auch in die Zukunft. Dass uns die Reform der Pauschalreiserichtlinie in der kommenden Zeit noch beschäftigen wird, ist, glaube ich, uns allen klar. Und wie sich das genau entwickelt, scheint ja auch noch nicht so ganz absehbar zu sein. Aber was sind denn daneben eurer Einschätzung nach die wichtigsten Themen in der kurz- und mittelfristigen Zukunft? Und was sind auch die Themen, bei denen ihr da Impulse setzen wollt?
Es gibt, glaube ich, viele Punkte, die angegangen werden müssen. Und also das Thema Digitalisierung, neue Techniken ist sicherlich ein Thema. Fachkräftemangel oder Fachkräfteausbildung und Weiterbildung, Zukunftssicherung ist ein Thema. Jetzt sind wir als DRV natürlich auch sehr eng oder eigentlich der Auslandstourismus, das Outgoing-Geschäft ist ja eigentlich unser Steckenpferd. Da wird es viele Absprachen geben müssen. Jetzt komme ich nämlich zu dem aus meiner Sicht wichtigsten Punkt. Nicht Nachhaltigkeit, Ralf, sondern dieses Thema Overtourism sehe ich gerade oder in den nächsten Jahren als wirklich wichtigsten Punkt. Und da müssen wir natürlich mit den Zielgebieten sprechen, denn das ist sehr zielgebietgetrieben, dieses ganze Thema. Aber wir dürfen uns hier gar nicht aus der Verantwortung stehlen. Ne? Und wir dürfen auch nicht sagen, hurra, ich sage jetzt mal, Airbnb ist der Schuldige. Nein, wir alle, die da ganz viele Menschen von A nach B, in Anführungsstrichen, karren, sind da mit in der Verantwortung. Und ich glaube, das wird ein echtes großes Thema für die Zukunft. Und wie gesagt, da müssen wir Veranstalter, Reisebüros auch ein bisschen mehr in uns gehen, als nur zu sagen, es sind die anderen. Ne? Nein, wir sind damit schuldig. Es geht nicht nur um die Wohnungswegnahme, sondern es geht auch um Wassermangel und die ganzen anderen Themen, die da vor Ort stattfinden, aufgrund unseres Tourismus.
Ja, das ist übrigens alles sehr eng an dem Thema Nachhaltigkeit dran, was da gerade genannt wurde. Aber ich glaube, ich würde gerne noch einen anderen Gedanken reinbringen. Klar, Fachkräfte ist ein großes Thema, Digitalisierung, Nachhaltigkeit. Das ist nicht neu und das wird brandaktuell bleiben. Ich würde es gerne noch mal so ein bisschen anders formulieren. Also alle Themen sind ja jetzt gerade auch mit der Pauschalreiserichtlinie, die wieder neu diskutiert wird, haben wir ja auch gerade schon ausgiebig getan, immer sehr bürokratisch und wie gestaltet man das ordnungspolitisch? Und dafür ist so ein Verband ja auch da. Aber ich finde es auch spannend, sich damit auseinanderzusetzen, wie Reisen überhaupt in Zukunft organisiert werden, wohin, also mal ganz übergeordnet. Und dafür ist so ein Verband natürlich auch eine super Plattform. Also die Pauschalreise an sich, wenn wir über Overtourism oder über Einzelleistungen reden, wie schaffen wir es denn, eine Pauschalreise so attraktiv zu machen, dass sich auch Kundinnen und Kunden angesprochen fühlen, die sich eher selber als Individualreisende sehen. Also häufig wird da ja so eine Front aufgemacht. Pauschalreise gegen alles andere. Und alles andere ist per se erstmal gefährlich, schlecht, risikobehaftet. Was kann da alles passieren? Ich glaube, das ist der vollkommen falsche Weg. Häufig fehlt solchen Leuten, und ich glaube, wir alle haben die im Freundeskreis. Und ich glaube, wir alle, also wir drei zumindest, können uns da ja einschließen. Haben wir auch eben im Vorgespräch schon mal kurz gemerkt, als wir über den nächsten anstehenden Urlaub gesprochen haben. uns allen fehlt häufig auch eine Alternative. Also man hat bestimmte Bedürfnisse, man muss an einen bestimmten Strand, man weiß ich nicht, ne, hat ein gewisses Zeitfenster, all diese Dinge, wie kriege ich das eigentlich in die Pauschalreise abgebildet? Es ist ja gar kein, das eine ist schlecht und das andere ist gut, sondern es gibt viele Menschen, die einfach anders reisen wollen und denen müssen wir mit der Pauschalreise, wenn wir sie denn attraktiv halten wollen, auch ein passendes Angebot machen. Also auch das muss man mal diskutieren, uns vielmehr wieder auch dem Produkt an sich widmen, als diesen ganzen Bürokratiewahnsinn, der uns ja notgedrungen beschäftigt und auch bindet. Aber ich finde auch generell, und das macht uns ja aus, ich meine, wir haben ein tolles Produkt, wir verkaufen, wir vermitteln, wir veranstalten Reisen und darauf wieder ein bisschen mehr den Fokus zu kriegen, fände ich spannend, weil alles andere, also all diese anderen Themen, kommen dann von alleine ein Stück weit hinterher, glaube ich. Also man muss diese Balance finden zwischen der reinen Verwaltung, aber auch eben mit diesem super emotionalen Produkt vielleicht mal wieder ein bisschen mehr anzufangen und andere Angebote zu machen.
Alles wunderbar. Ich darf vielleicht noch einen Satz ergänzen. Ja, die einen wollen die 7 Tage Pauschalreise im All-Inclusive-Hotel und die anderen wollen es halt deutlich individueller, aber auch das können mittelständige Veranstalter besonders zusammenstellen und als kleiner Werbeblock erst recht.
Ja, absolut. Wir müssen es nach vorne stellen. Es gibt ja die Möglichkeiten und da ist Olima wirklich ganz toll.
Dann kann ich zu dem Werbeblock nur sagen, gutes Gelingen. Ihr beiden, vielen herzlichen Dank für die spannenden Einblicke.
Danke dir.
Vielen Dank, lieber Christian.
Lieber Christian, wir machen ab sofort wieder jede Woche weiter. Gibt keine Pause mehr von uns und wir freuen uns, wenn wir nächste Woche wieder einen neuen Talk der Woche haben. Und hast du noch ein Wort zum Schluss zu sagen?
Nein, den haben wir ganz sicher, den Talk nächste Woche. Und es wird, das darf ich jetzt schon mal verraten, wieder ein Duo sein, mit dem ich spreche.
Bis dahin, alles Gute und wir hören uns ab sofort wieder, jede Woche, hier auf diesem Kanal.
Die Branche von 9. Eine Woche, ein Talk. Der Reise von 9 Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.